Na gut, und ich wollte eben anfangen damit, dass ich Ihnen ein Buch vorstelle, das heißt Das Buch der Medien. Ja, ich sage Das Buch der Medien. So wie ich das überblicken kann, das erste Buch, das speziell sich mit Medien als Medien auch bezeichnet, erschienen 1861. Also Medientheorie ist ja keine so neue Angelegenheit, wie Sie sehen. Und heißt Untertitel Anweisungen für den experimentellen Spiritismus. Das heißt, die Medien sind zunächst einmal diejenigen, die speziell gefunden und ausgebildet werden müssten, um die Botschaften der Geister zu übertragen. Und die ersten Abhandlungen über die Medien sind darauf konzentriert, wie man aus den Menschen zunächst einmal ein Medium macht. Und das ist ja, das scheint für mich sehr interessant zu sein und eben für uns relevant, weil wir eben in diesem Fehler oder die Verfehlen immer wieder zu glauben, dass mediale Problematik eine technische ist und überhaupt sozusagen mit Technik zu tun hat. Es ist so und nicht so. Es ist so, wie wir sehen werden, weil es, was die Menschen als Geräte verstanden werden im Rahmen dieser spiritistischen Abhandlung. Das heißt, das Ziel des Trainings ist, die Menschen in die Maschinen zu verwandeln. Auf der anderen Seite, um zu verstehen, was überhaupt die Maschine ist und was die Technik ist, kann man nicht umhin, aus einer gewissen Anthropologie auszugehen. Ja. Es handelt sich um eine gewisse Anthropologie und aus einer sehr enge Verbindung zwischen dem, was wir als Technik oder als Maschine verstehen und unserem Menschenverständnis. Und der Autor hat ein Pseudonym, Allan Kardec, heißt aber eigentlich Leon Hippolyte Denizar Rivail, hat als erster eine spiritistische Gesellschaft, eine wirklich wissenschaftlich-spiritistische Gesellschaft in den 50er Jahren in Paris organisiert, weltweit, das war seine internationale Vereinigung, und zwar nicht nur um den Spiritismus zu praktizieren, da waren viele schon Gesellschaften zu dieser Zeit da, sondern den Spiritismus als eine wissenschaftliche Lehre zu entwickeln und wirklich sozusagen in Geisteswissenschaften, eben in Geisterwissenschaften, Geisteswissenschaften zu verankern. Und er hat wirklich seine Tätigkeit als eine aufklärerische verstanden. Und in erster Linie, und das hat auch etwas mit dem, was wir gesagt haben, gesagt worden ist im Verhältnis auf Marx, er beginnt mit einem religionskritischen, aber auch gleichzeitig einem subjektkritischen Einsatz. Nämlich, er fragt sich zunächst einmal im einleitenden Teil, was uns daran hindert, überhaupt die Geister anzuerkennen, die Existenz der Geister anzuerkennen, des Spiritismus uns anzuschließen. Es gibt, sagt er, gewisse Widerstände. Die Menschen sind nicht bereit, die Existenz der Geister zu akzeptieren und halten alle Spiritisten für Scharlatane. Nun, er meint, es handelt sich um die Unaufgeklärtheit der Menschheit und eben die Sache der Aufklärung ist, den Menschen diese Vorurteile auszutreiben, und er sagt, alles Neue, ja, wird mit Widerständen konfrontiert. Man weiß ja eigentlich, man ist ja nicht fähig, dieses Neue zu akzeptieren. Also er denkt absolut sozusagen fortschrittlich, ja, fortschrittlich aufklärisch, und aus diesem Ansatz geht er aus. Nun, Spiritismus ist also gedacht worden in diesem Buch, aber generell ist es auch so, als eine neue Entwicklung. Das heißt, man darf auf keinen Fall davon ausgehen, dass es sich um die Reaktivierung alter Glauben handelt. Es handelt sich um eine Lehre, die wirklich Mitte des 19. Jahrhunderts sich ausgebildet hat. Spiritismus ist kein altes Phänomen. Es ist nicht etwas, was immer da war, sozusagen diese Glaube an die Geister, das ist kein alter Glaube. Es ist eine neue Entwicklung und ein Teil der Moderne. Der Moderne zeigt sich in Spiritismus. Und zwar an einem Punkt, an dem Kardec eigentlich einsetzt und sagt, warum ist dieses Phänomen Spiritismus so neu? Warum konnte dieses Phänomen nicht früher entstehen und sich entwickeln? Sagt, weil die Religion die größte Feindin ist des Spiritismus und der Spiritismus unterdrückt. Weil die Religion davon ausgeht, dass es nur, also zumindest christliche Religion, ja, dass es nur einen Geist gibt. Das ist der Gott, der Christus. Und wenn ich mich ans Jenseits wende, dann und eine Antwort vom Jenseitigen bekomme, im Traum oder wie auch immer, wir werden sehen, eine Antwort aus einer anderen Welt, dann untersteht man automatisch, dass es sich um einen Geist handelt, der Antwort. Na gut, es passiert immer wieder, dass die Antworten, sagt er, und das ist die wichtige Bemerkung, weil diese Bemerkung bestimmt die Strategie des ganzen Buches im Weiteren, dass diese Antwort bösartig oder sehr dumm ist. Man kann zum Beispiel, und das ist so eben aufklärerische Skepsis in Bezug auf die Gespräche, nicht wahr, mit dem Jenseits. Zum Beispiel, ich wende mich an das Jenseitige mit der Bitte oder mit der Frage oder mit dem Gebet. Oder ich warte auf eine Antwort auf meine inneren Fragen im Schlaf. Oder ich bekomme irgendwelche Zeichen, die ich als Zeichen des Jenseitigen, des rein Geistigen interpretiere. Und sehr oft stellt sich heraus, dass diese Zeichen entweder nichtssagend oder trügerisch oder idiotisch sind. Oder überhaupt keine richtige Antwort geben. Und das könnte man von Christus eigentlich nicht erwarten. Man kann nicht davon ausgehen, dass es so hohe Geist wie der Göttliche solche idiotische Antworten gibt, wie man sie immer wieder kriegt, ja? Vor allem bei der spiritistischen Seance. Er hat gesagt, wenn man zum Beispiel die Geschichte der spiritistischen Seancen ansieht, wie sie sich entwickelt haben im Laufe des späten 18. 19. Jahrhunderts experimentell, dann merkt man, dass die meisten Antworten sehr dumm sind, die die Geister geben. Und dass es ja unmöglich ist, dass der Christus so dumm wäre. Also sagt man, das ist der Teufel, vielleicht, der uns in die Versuchung führt, anstelle des Gottes sich meldet und diese trügerische, betrügerische und dumme Bemerkungen macht. Das heißt, wir müssen ja auch im Rahmen der christlichen Religion akzeptieren eine gewisse zumindest Dualität zwischen zwei Geistern. Wir können sozusagen nicht daran halten, dass es nur ein Geist ist. Wir müssen akzeptieren, dass es zwei sind. Zumindest. Aber wenn zwei, warum nicht drei? Aber wenn drei, warum nicht tausend? Aber wenn tausend, warum nicht die Millionen? Das heißt, wir können bei einer monotheistischen Vorstellung vom Jenseits uns nicht überzeugen lassen. Und auch von jeder Religion, die behauptet, nur Götter, sei es der christliche Gott oder andere Götter, diese herausragende Position haben und fähig sind, eigentlich dieses Jenseits zu beherrschen, die geistige Welt zu beherrschen und dort allein die Antworten zu geben und alles hierarchisch zu verwalten. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, dass es unzählige Geister geben kann. Und diese unzählige Geister befinden sich in ständiger Bewegung. Zum Beispiel, wenn wir sterben, sind wir als Geister schlecht ausgebildet. Es ist aber möglich, dass wir im Rahmen unseres jenseitigen Lebens uns mehr und mehr entwickeln. Und dann beginnen wir ziemlich unten und arbeiten uns ziemlich nach oben. Es kann auch sein, dass wir zum Beispiel einen wunderbaren Geist haben in unserem Körper, aber dieser Geist zeigt sich in dieser Welt nicht. Hat einfach keine Chance durch unsere Stellung zum Beispiel in der Gesellschaft oder Missgeschicke des Lebens. Ja, und dann, wenn wir sterben, dieser Geist befreit sich vom Körper und zeigt sich als wirklich ein herausragender Geist, ja, und macht eine ziemliche Karriere in der Geisterwelt. Er sagt zum Beispiel, ich habe so Bilder gesehen und ich habe Berichte gehört, dass in Amerika Sklaverei herrscht und Schwarze unterdrückt sind. Das finde ich absolut ungerecht, weil man nicht weiß, anhand der Hautfarbe oder anhand des Aussehens oder Stellung des Menschen, kann man nicht beurteilen, welchen Geist er in sich hat. Es gibt eine gewisse Diskrepanz zwischen Innerem und Äußerem und man kann von Äußerem auf das Innere überhaupt nicht schließen, in welchem Sinne auch immer. Und so ist jede Form von Sklaverei, Rassismus und so weiter völlig ungerechtfertigt, also auch alle anderen Diskriminationen, weil wir eigentlich nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, was für eine Botschaft eigentlich in dieser Form enthalten ist. Und wir können sozusagen nicht voreilig damit umgehen. Die Klassifizierung oder Hierarchisierung in der Geisterwelt kann völlig anders sein als Hierarchisierung in dieser Welt. Da sehen wir die Anfänge der Medienlehre eigentlich. Und die sind politischer. Die sind schlicht und einfach politischer. Womit Kardec eigentlich beginnt, er führt die Demokratie und die moderne Umgangsform und die moderne, sagen wir, Hierarchien in die Geisterwelt. Er sagt, die Geisterwelt ist eine demokratische, republikanische Angelegenheit. Ebenso die Französische Republik. Es gibt, alle Geister sind grundsätzlich frei, grundsätzlich gleich. Einige machen Karriere, aber nur durch Verdienste. Man kann sozusagen vom Aussehen zu Geist nicht schließen und so weiter und so fort. Die ganze Geisterwelt in seiner Beschreibung sieht wie eine perfekte Französische Republik aus. Ja? Also Französische Republik, die wirklich so funktioniert, wie sie funktionieren sollte. Und er fragt sich, warum eigentlich in der Geisterwelt klappt es so gut? Und in der wirklichen Welt ist es ungefähr so, aber klappt nicht so gut. Man sagt eben, weil in der Geisterwelt eine Transparenz herrscht. Das heißt, die Möglichkeit, ein Geist kann ganz genau sehen, was einen anderen Geist ausmacht, also wie dieser andere Geist tatsächlich ist. Wir Menschen aber können es nicht, weil der Körper uns daran hindert. Der Körper gibt uns nicht diese Möglichkeit. Und der Körper ist in diesem Sinne der Feind der Demokratie. Ja? Eine perfekte Demokratie und eine perfekte Liberalität wäre nur möglich in einer Geisterwelt. In einer Geisterwelt könnten wir die Menschen wirklich so einschätzen, wie sie in Wahrheit sind. Ja, weil sie für uns dann ganz transparent sind und ihre Laster und ihre Vorzüge können wir richtig einschätzen. In dieser Welt aber, die eine körperliche Welt ist, kann man keine richtige Demokratie aufbauen, weil der Körper uns daran hindert. Deswegen ist der Spiritismus auch eine große Lehre und Hilfe für die Ausbildung der gerechten Gesellschaft auf der Erde. Wir müssen uns an die Geister orientieren, an ihre Umgangsformen und die Formen ihrer Organisation der Geisterwelt. damit wir unsere eigene Wirklichkeit transparenter, besser und das heißt demokratischer und republikanischer zu organisieren. Und dafür brauchen wir die Medien. Die Medien sind eben die Menschen, die fähig sind, diese Geisterbotschaften zu übertragen. Dabei, und es ist sehr klar, das Subjekt der Medientheorie kann nur ein Geist sein. Das muss man ganz klar sehen, dass der Mensch nicht fähig ist, eine Medientheorie überhaupt zu entwickeln. Weil der Mensch ist schon ein Teil der Mediensphäre. Er hat einen Körper, ist schon zum Teil eine Maschine. Und das bedeutet, dass er zwischen Botschaft, wie ich letzte Woche gesagt habe, er kann zwischen Botschaft und ihrer Übertragung nicht unterscheiden. Das heißt, der Mensch ist nicht fähig zu sagen, was das Medium ist, weil er nicht weiß, was die Botschaft ist. Damit man wusste, was die Botschaft ist, braucht man diese Transparenz. Man muss sozusagen von Geist zu Geist sehen und von Geist zu Geist sprechen. Dann bekommt man die pure Botschaft. Wenn man dann diese pure Botschaft mit der medialen Botschaft vergleicht und einer von anderen sozusagen abzieht, was der Rest ausmacht, das ist das Medium. Und das bedeutet, dass nur die Geister fähig sind, eine Medientheorie zu entwickeln. Der Mensch ist dazu gar nicht fähig, weil er diese Operation nicht vollziehen kann. Wir haben hier also zunächst einmal eine Demokratisierung der Geisterwelt, eine Vorstellung von der Geisterwelt als einer Demokratie im republikanischen Sinne. Und diese Vorstellung löst die alten Ordnungen ab. Und der Spiritismus ist ein Vehikel, um diese Ablösung darzustellen. Also so wie man sagen kann, dass die klassische Religion, christliche Religion, katholische Religion, eine reine Form des Feudalismus, wenn man will, der feudalen Ordnung darstellt, das heißt, eine Hierarchie uns präsentiert die Geister, die ja eine Verantwortung und Vorbild gleichzeitig für die weltliche Hierarchie darstellen, so ist sozusagen diese republikanische Geisterwelt das Vorbild und die Verankerung für die reale Demokratie. Es wäre aber kein Gewinn bei diesem ganzen Spiritismus, und der Spiritismus in dieser Auslegung hätte keine Bedeutung außerhalb dieser politisch-sozialen Bedeutung, wenn Kardec und andere nicht einen weiteren Schritt gemacht hätten. Und dieser weitere Schritt wirkt nach wie vor und ist nach wie vor nicht völlig verarbeitet. Allerdings, also das Sprengkraft behält immer noch sozusagen der ursprüngliche Sprengkraft. Deswegen ist es interessant, zurückzugehen, einfach zu diesen Anfängen und zu verstehen, ja, wie dieser Schritt zunächst einmal gemacht wird. Nämlich, Kardec ja sagt, dass sozusagen die ganze Welt, die ganze körperliche Welt, wird verwaltet demokratisch-republikanisch durch viele, viele Geister, durch Milliarden von Geistern. Wie ist es aber mit dem einzelnen Menschen? Und da geschieht dieser eigentliche Schritt, weil Kardec in einer Tradition schreibt, die eine eminent französische ist, das ist die kartesianische Tradition. Und Descartes hat damals am Anfang der Moderne dieses Menschenbild entworfen, das eigentlich bis jetzt weitgehend unser Menschenverständnis dominiert, also das ganze Menschenverständnis der Moderne dominiert, die Trennung der Seele mit zwischen Seele und Körper. Also der Mensch ist ein duales Wesen und besteht aus Seele und Körper. Und zwar, Seele existiert nur in der Zeit. Und Körper existiert nur im Raum. Das heißt, Seele für Descartes hat keine räumliche Dimension. Ja, hat keine räumliche Dimension. Und existiert nur als eine Geschichte, als ein Ablauf in der Zeit. Das heißt, was ist das Medium der Seele? Das Medium der Seele im Gespräch mit sich selbst ist die Erinnerung. Deswegen ist die Erinnerung so ein zentraler Begriff für die Konstituierung der Moderne bis jetzt. Ja, man beschwört immer diese Figur der Erinnerung. Die einzige Möglichkeit, in der die Seele sich überhaupt positionieren kann, sie kann sich erinnern an das, was früher mit ihr geschehen ist in der Zeit. Die Seele kann sich nicht positionieren im Raum, weil die Seele keinen Ort im Raum hat und keinen Umfang. Ja? Die Seele ist nur ein Gedankengang oder Gang der Gefühle in der Zeit, und dieser Gedankengang vollzieht sich dadurch, dass er sich selbst ständig rekapituliert, sich an seine eigene Geschichte erinnert und im nächsten Schritt dann voranschreitet. Also die Bewegung des Geistes besteht darin, dass man den nächsten Schritt macht, dann rekapituliert die ganze Geschichte, macht den nächsten Schritt, rekapituliert die ganze Geschichte, macht den nächsten Schritt und so weiter. Diese Kombination zwischen linearen und zirkulären Bewegung, die dann von Hegel beschrieben worden war, von Husserl beschrieben worden war, bis jetzt als kybernetisches Modell der intellektuellen Tätigkeit auch dominierend ist, das ist die Beschreibung, die einzige Beschreibung des Geistes, die wir zur Verfügung stellen haben, und die stammt von Descartes. Das heißt, der Geist ist eine lineare Kombination zwischen linearen und zirkulären Bewegungen in der Zeit. Diese Bewegung ist aber für Descartes nur möglich, wenn sie sich manifestiert, und sie manifestiert sich an einem Ort. Und der Körper markiert den Ort, an dem diese Tätigkeit sich manifestiert. Das heißt, der Körper an sich ist nicht beseelt, es ist eine Maschine, wenn man will. Es ist ein Medium. Ja, und so kann man sagen, dass die ganze Theorie der Materialität in ihrer radikalen Form bei Descartes beginnt, ja, mit dem Beginn der Moderne. Das heißt, mit dem Beginn einer Entseelung des Körpers, einer radikalen Heterogenität der Seele. Bei diesem Modell bekommen wir eine scharfe Trennung zwischen der Botschaft auf der einen Seite, das ist die Seele selbst, und die Botschaft konstituiert sich nur in der Zeit, und dem Mittel, um diese Botschaft anderen zu übermitteln, mitzuteilen, und überhaupt generell manifest zu machen. Und dieser mediale Körper wird schon von Descartes verstanden als ein Apparat, als eine Maschine. Also der Körper ist letztendlich eine Maschine. Als solche hat Körper überhaupt nichts Lebendiges an sich. So haben wir diese ganz, ganz scharfe Trennung zwischen Seele und Körper auf der anderen Seite. Was aber bei diesem Modell unhinterfragt bleibt, ist die Frage, warum bei einer solchen scharfen Trennung wir nach wie vor aber von der Annahme ausgehen, dass es nur eine Seele ist, die mit einem Körper in Verbindung tritt. Weil wenn es eine solche scharfe Trennung tatsächlich stattfindet, dann gibt es keine Notwendigkeit dafür, nur diese Seele mit diesem Körper zu verbinden. Ja, wenn man eine klassische Lehre nimmt, ja, zum Beispiel die platonische und so weiter, dann gibt es irgendwelche wesensmäßige Züge oder Qualitäten. Es gibt ja sozusagen Gesetze der Verbindung zwischen Seele und Körper. Da wird wirklich erklärt, warum diese Seele nur sich so verkörpern kann und nicht anders. Es gibt bestimmte Hierarchien, es gibt bestimmte Platzierungen und so weiter und so fort. Wenn wir aber diese radikale moderne Trennung bei Descartes vornehmen, dann bleibt diese Stelle ungeklärt. Wir können denken, dass es auf der einen Seite Geisterwelt gibt, auf der anderen Seite Masse der Körper. Und diese Seelen von Fall zu Fall einen bestimmten Körper benutzen als Medium. So dass es nicht so ist, dass das ganze Leben lang eine Seele immer den gleichen Körper benutzt. Sondern sozusagen es gibt einen Kollektivismus, einen Sozialismus ja, oder was auch immer. So dass diese Körper mediale Dienstleistungen bieten für alle möglichen Geister, die diese Körper jeweils in Anspruch nehmen. Ja, das ist so wie man sozusagen kommt ja zu einem Computer, dieser Computer bedient und dann weggeht. Und dann kommt ein anderer, bedient diesen Computer mit seinen Wagen, geht weg und so weiter und so fort. Ja. Es ist nicht so, dass ein Computer einem Menschen für sein ganzes Leben zugewiesen ist, ja, und stirbt mit ihm zusammen. Sondern sozusagen, das ist eine Benutzeroberfläche, ja, das ist ein Gerät, das jeder eventuell benutzen kann, wenn er Lust dazu hat. Das wäre ein ontologischer weiterer Schritt nach dem klassischen kristallischen Modell. Und es ist interessant, dass allein der Spiritismus diesen Schritt macht und kein anderer. Ja? Die Philosophie macht diesen Schritt nicht. Die Philosophie macht diesen Schritt nicht, sondern spürt das Problem und geht einen Schritt zurück. Ja, im Grunde Hegel und Husserl in seinen kartesianischen Meditation und so weiter und die Philosophie bis heute immer diese Frage aufwirft, warum befinde ich mich überhaupt in meinem Körper? Kann man wirklich nachweisen, dass die Seele etwas radikal anders ist als der Körper? Was ist eine ursprüngliche Verbindung zwischen ihnen? Ja? Und Husserl zum Beispiel sagt, es gibt eine ursprüngliche Verbindung. Die Seele kann sich überhaupt nicht anders fühlen als in einem Körper, kann sich überhaupt nicht für sich selbst artikulieren als durch einen Körper und so weiter und so fort. Die Leiblichkeit, sagt er, ist sozusagen das, was von der Seele nicht wegzudenken ist. Das heißt, dieser radikale Schritt von Descartes wird in der folgenden klassischen Philosophie auf eine oder andere Weise zurückgenommen. Man sagt, so geht es nicht, weil es keine Erklärung ist für die Eigenartigkeit der menschlichen Existenz. Auf der anderen Seite finden wir ketzerische Gedanken und diese ketzerischen Gedanken finden wir zum Beispiel in diesem Buch. Wo man diese Schritt zurück nicht macht, sondern stattdessen sagt, ja, so ist es eigentlich. Es ist ein Fehler zu denken, dass wir wie eine Herrschaft eines Geistes über einen Körper haben. Das ist ja abgeleitet von der klassischen, die Vorstellung ist abgeleitet von der klassischen Religion, wo wir die Herrschaft eines Gottes über die Welt konstituieren. So konstituieren wir auch in der Analogie dazu die Herrschaft eines Geistes über einen Körper. Eigentlich ist es so, dass wir auf der einen Seite eine Unmenge von Geistern haben und auf der anderen Seite eine Masse von Körpern. Und jeder Geist, inklusive dessen, der man als eigener Geist fälschlicherweise bezeichnet, ab und zu, wenn er die Laune hat, kann diesen Körper als seinen benutzen. Ja, das heißt, unser Körper wird von sehr, sehr unterschiedlichen, vielleicht Millionen von verschiedenen Geistern benutzt, zu unterschiedlichen Zeiten. Wir aber glauben immer, dass es ein Geist ist, der unser Körper die ganze Zeit benutzt, weil es unser Körper ist. Das heißt, wir schließen von unserem Körper oder Einheit des Körpers auf die Einheit des Geistes, der diesen Körper benutzt, in jeweiligen Zahlen. Und das ist ein Trugschluss, wie generell sie vom Körper auf den Geist zu schließen, ist ein Trugschluss. So ist es auch von der Einheit unseres Körpers auf die Einheit unseres Geistes zu schließen, ein Trugschluss. De facto ist es so, dass die Menschen zu verschiedenen Zeiten völlig anders agieren. Ja? Mal sind sie klug, mal sind sie dumm, mal denken sie das, mal denken sie jenes. Sie denken nie logisch konsequent. Wie sie sich verhalten, kann man nicht unter einer Hut bringen. Ja? Das heißt, was bei uns herrscht, also nur im Kopf, ja, ist die gleiche republikanische Demokratie der Geister. Wir sind immer besessen, inklusive von dem, was wir als unser eigener Geist bezeichnen. Und zwar besessen von sehr unterschiedlichen Geistern. Und deswegen denken wir zu unterschiedlicher Zeit völlig unterschiedlich, agieren auch unterschiedlich. Und die Idee, eine Logik überhaupt im menschlichen Verhalten zu finden, ist eine absurde Idee. Ja? Das ist eine Idee, die eben von dieser Vorstellung eines Geistes, der an sich selbst ständig erinnert und ständig in diesem Körper präsent ist, also letztendlich von der monotheistischen Religion abgeleitet, diese Idee ist falsch. Wir haben also ganz am Anfang der ganzen Bewegung, in der wir uns immer noch befinden, eine sehr radikale Position, eine viel radikalere Position, als jetzt ja immer wieder die auftaucht. Ja, wenn zum Beispiel Rimbaud sagt, ich bin oder ich ist ein anderer, ja, das ist berühmt gewordene Formulierung, die ständig wiederholt wird, auch inzwischen im Feuilleton der großen Zeitung, nicht wahr, oder als Titel der Aufstellung. Überhaupt die Thematisierung des Anderen in mir, ja, des Anderen, mit großem A immer. Das heißt des Teufels, ja, ich war des Teufels. Und dann sozusagen überhaupt alle diese Andersartigkeiten, alle diese Formen des Unbewussten, alle diese Kräfte des Libidinösen bei Freud, alle diese Ego und Super-Ego und Id, ja, alle diese Formen, alle diese ökonomischen und sonstigen Notwendigkeiten, alle diese nietzscheanischen Figuren, Wille zum Macht, Wille zum Untergang und so weiter, die sozusagen ständig in unserer Psyche gegeneinander spielen und so weiter. Das heißt, im 20. Jahrhundert sehen wir unser Körper, unsere Imagination und unser Innenraum nicht mehr als ein logischer Prozess, der durch lineare Fortschreiten gekoppelt mit der zirkulären Erinnerung funktioniert, sondern wir sehen unseren Innenraum eher als eine Bühne. Wir theatralisieren diesen Innenraum als eine Bühne, auf der sehr unterschiedliche Akteure auftreten und das, was im Endeffekt unsere Innenwelt darstellt, das ist der Effekt dieser Inszenierung, das ist die Inszenierung selbst. Ja? Man kommt der und man macht das und dann entstehen Spannungen und diese Spannungen reduzieren sich oder entladen sich in diesem und jenem Verhalten. Diese Theatralisierung der Innenleben mit multiplen Personen ist ja immer noch, aber nicht so radikal, wie der Spiritismus das von Anfang an eigentlich gedacht hat. Weil wenn ich der andere sage, dann ist es ungefähr so, wie ich der Teufel sage. Das heißt, wenn ich merke, dass ich nicht meine Gedanken vollständig kontrollieren kann, dann sage ich, es gibt einen anderen, ja, der dazwischen funkt. Ja, das ist eben der Teufel. Oder es gibt mehrere andere. 2, 3, 4. Eben Super-Ego, das Unbewusste, Ego oder was auch immer. Akteure, deren Beschreibung ich liefern kann, die ja auch wissenschaftlich erfassen kann. Ich kann auch sozusagen dieses Stück schreiben und diese Bühne rekonstruieren, auf der diese ganze Aufführung stattfindet, des Innenlebens. Was mich so fasziniert und ich glaube, andere auch am Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, also eben die Avantgarde, die radikale Avantgarde, bei Spiritismus so fasziniert hat, eben diese Radikalität, dass man gesagt hat, es gibt nicht den anderen, oder einige andere, die dazwischen sind, oder eine Szene, die man beschreiben kann. Es gibt einen unendlichen Raum der Innenwirklichkeit mit Millionen und Milliarden von Geistern, die man weder beschreiben noch kontrollieren kann. Die kommen und gehen, vielleicht für einen Augenblick, und dann verschwinden für immer, man kann sie nicht kontrollieren. Und der menschliche Körper ist eine Beute für sie. Das ist sozusagen inklusive unseres eigenen Sprechens, inklusive unserer eigenen Schreibens und jeder Mitteilung, die wir machen. Wir wissen nicht, welcher Geist durch uns spricht. Und zwar niemals. Und wir können das niemals durch eine Beschreibung, welcher Art auch immer, unter Kontrolle bringen. Und zwar deswegen nicht, weil das Subjekt dieser Kontrolle nicht anders sein kann als ein Geist. Und das Subjekt dieser Kontrolle ist ein Geist unter vielen anderen. Das heißt, der Ausgang, und das ist eben dieser interessante Schritt, dass man im Spiritismus diese unendliche Demokratie der Geister als eine denkt, die ja nicht nur die Welt regiert, sondern den Einzelnen auch. Jeder Körper ist dieser Demokratie ausgeliefert als Medium. In diesem Sinne bedeutet der experimentelle Spiritismus, eine wissenschaftliche Theorie, die aus diesem postkartesianischen Modell ausgeht, ein Modell der allgemeinen Besessenheit und allgemeinen Medialität, den Menschen dazu bringen soll, diese mediale Lage seiner selbst zu reflektieren, sich zu fragen, was er eigentlich ist, als eine solche Beute. Das heißt, wie effektiv die Kommunikation durch unseren eigenen Körper stattfindet. Das wäre so, wie ein Computer plötzlich sich darüber Gedanken machen würde, was ist meine eigene Medialität und was tue ich hier eigentlich, wenn diese Leute zu mir kommen und sozusagen mich benutzen. Und wie soll ich so funktionieren, dass sie auch mich richtig benutzen können und so weiter und so fort, und wie sie mich eigentlich benutzen. Das heißt, das ist eine Selbstreflexion des Menschen als Medium für andere, davon ausgehen, dass er nur ein Medium ist. Nun, der Ausgangspunkt dafür aber ist eben, dass man sich nicht fragen darf, wo befindet sich der Geist? Also das behält man noch von Descartes. Ja? Der Geist existiert nicht im Raum, der Geist existiert nur in der Zeit. Nun sind das eben unterschiedliche Geister, die unsere Zeit unter sich teilen. Und was man dazu noch sagen soll, unbedingt, ist, dass diese Selbstreflexion nicht möglich ist. Ja, das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, was wir als Medien sind, so wie der Computer sich diese Frage stellen würde, wir können keine Antwort auf diese Frage finden, weil diese Antwort sollte ein Geistiger sein. Wir sind aber keine Geister, wir sind nur Medien. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, uns selbst das zu fragen. Dieser selbstreflektive Vorgang findet nicht statt, kann auch nicht stattfinden, wenn man ein pures Medium ist. Sondern die einzige Möglichkeit für uns, zum Erkenntnis zu kommen, was für Art wir sind und wie wir existieren, ist wiederum die Geister zu fragen. Wie gesagt, nur die Geister können eine Medientheorie haben. Das heißt, nur die Geister können eine Theorie haben, was ein Körper ist. So wie nur die Menschen können eine Theorie darüber haben, was die Computer sind. Die Computer sind nicht fähig, eine Theorie darüber zu haben, was Computer sind. So wie die Menschen nicht die Fähigkeit haben, zu verstehen, was der Mensch ist. Der Mensch weiß nicht, was der Mensch ist. Und kann auch nicht wissen. Nur der Geist kann es wissen. Und deswegen ist das ganze Buch geschrieben als ein Gespräch mit unterschiedlichen Geistern. Das heißt, der Kardec fragt unterschiedliche Geister, was sie über den Menschen als Medium denken. Und kriegt unterschiedliche Antworten. Bei diesem Gespräch entsteht aber folgende Frage. Inwieweit sind die Geister zuverlässig? Das heißt, kann man wirklich ihnen vertrauen? Und da sagt Kardec, grundsätzlich nicht. Grundsätzlich kann man Geister nicht vertrauen. Weil es sehr viele generell niedrige Geister gibt, die geneigt sind zum Witz. Und so statt richtige Antworten geben sich witzige Antworten. Und das ist sozusagen eine niedrige Geistesverfassung, ja, wenn man das Witzige dem Wahren vorzieht. Die Geister, die uns aber am meisten ansprechen und uns unterhalten, sind die witzigen Geister. Und wir sind eher geneigt, dem Witz als der Wahrheit zu vertrauen, weil wir ständig unterhalten werden wollen und nicht belehrt. Wir sind sozusagen, wir streben uns dagegen, belehrt zu werden, wir wollen unterhalten werden. Deswegen mögen wir eher die Antworten, die witzig sind. Und das sind eben immer falsche Antworten. Ja? Denn was ist der Witz? Der Witz ist von der Struktur her nichts anderes als eine partielle oder völlige Verdeckung der Wahrheit. Ja? Also statt eine Wahrheit zu sagen, sagt man etwas anderes, was in einer Beziehung zu dieser Wahrheit steht, vielleicht, aber diese Wahrheit zum Teil offenbar, zum Teil auch verdeckt. Und so, wenn wir uns an die Geister wenden, müssen wir sehr vorsichtig sein und zwischen vornehmen Geister und bloß witzigen Geister zu unterscheiden, die immer eine niedrige Stufe haben. Diese vornehmen Geister zeichnen sich aus durch die Ernsthaftigkeit, Direktheit und Vornehmheit ihrer Antworten. Sie drücken sich immer klar aus, formulieren gut, führen viele Zitate ein, aber nicht zu viele, haben einen klaren Stil, einen klaren Gedankengang und haben eine angenehme, direkte, ernsthafte, vornehme Ausdrucksweise. Ja, das heißt, wir können nur den Geistern vertrauen, die einen akademischen französischen Stil haben. Ja. So wie es sozusagen durch die französische Akademie seit Richelieu gepflegt worden ist. Also die Geister, die diese einfache, gebildete, vornehme Sprache der französischen Akademie beherrschen, sind vertrauenswürdige Geister. Alle anderen, die diese Sprache nicht beherrschen, sind eindeutig nicht vertrauenswürdig. Da kommt die Frage, gut, aber wenn die Geister fähig sind, die Rolle der anderen Geister anzunehmen, dann wäre es nicht möglich, dass ein niedriger Geist dann plötzlich beginnt, so richtig zu sprechen, ja, so wie der französische Akademie. Sozusagen wäre eine Appropriation der richtigen Ausdrucksweise, also akademischer Ausdrucksweise, möglich. Dann sagt Kardec, ja, eigentlich schon. Aber das ist die Frage der Zeit. Weil ein niedriger Geist hat nicht die nötige Disziplin, um das durchzuhalten. Ja, sozusagen nur der Mitglied der Französischen Akademie, der sein Leben lang für das Leben gewählt wird, er muss sich lebenslang vornehm ausdrücken. Ja, Und der niedrige Geist kann das nicht. Irgendwann macht er einen Witz. Ja? Aber hält der akademische Diskurs nicht durch. Und dann ist er entlarvt. Ja? Das heißt, man muss mit einem Geist relativ lange sprechen, vielleicht viele Seancen. Und dann irgendwann merkt man, dass er sozusagen versagt und beginnt zu scherzen. Und tut er das, kann man sich abschalten. Ja. Man weiß, dass es kein richtiger Geist ist. Also das ist nur eine Warnung. Ja. Gut. Dann fragt man sich, gut, aber was passiert, wenn er Geist die Intensität wechselt? Zum Beispiel, es gibt einen vornehmen Geist und dieser vornehme Geist zeigt sich vornehm für eine Weile. Da kommt aber ein Tag und er ist einfach nicht da, ja, wird gerufen. Stattdessen kommt ein anderer, witziger Geist, der sich als dieser Geist ausgibt, dieser vornehme Geist, und Witze macht und diskreditiert den vornehmen Geist. Okay, ja, das kommt auch vor. Das kann auch sein. Aber da muss man wirklich doppelt vorsichtig sein. Also wenn zum Beispiel ich mit einem vornehmen Geist spreche über eine lange Zeit und dieser vornehme Geist plötzlich einen Witz macht und sich unseriös zeigt und nicht richtig belehrt, dann könnte es sein, dass er zu dieser Zeit eben von einem anderen Geist vertreten wird. Ja, der wird zum Beispiel nicht er selbst. Und da muss man abwarten, vielleicht dieser Geist noch einmal rufen oder noch einmal rufen. Und wenn er weiter Witze macht, ja, dann ist die Sache verloren. Dann so oder so, ja. Ich meine, entweder ist er nicht vornehm oder hat keine Macht. Keine Macht wirklich zu unterbinden, dass der niedrige Geist seine Stelle nimmt. Na gut, dann kann man nichts machen. Ja. Aber es geschieht auch so, dass der richtige Geist verärgert wird durch diese Simulation, durch den niedrigen Geist. Kommt ja zurück und dann läuft Gespräch weiter vornehm, ernsthaft und richtig moralisch belehrend und im guten Stil, im guten akademischen Stil. Das bedeutet alles, dass wir in einer sehr, sehr schwierigen Situation sind, wenn wir mit Geistern zu tun haben. Und zwar, was die Frage, die uns dann beginnt zu quälen, ist die Frage der Identifizierung der Geister. Ja? Das heißt, an dem Augenblick, an dem wir sagen, es gibt kein 1:1 Verhältnis zwischen Seele und Körper, können wir nicht mehr die Geister eindeutig identifizieren. Wir können sie nicht identifizieren, weil sie keinen Ort haben und diesen Ort nur angeben, als sagen wir Name oder Zeichen. Ja, zum Beispiel, es erscheint ein Geist und nennt seinen Namen. Das ist sozusagen sein Ort. Sein Ort ist sein Name, bei dem er gerufen wird. Aber dieser Geist hat diesen Namen selbst angegeben. Woher weiß man, dass er diesen Namen überhaupt hat? Das kann man nicht, es gibt keine Geisterpolizei. Wenn zum Beispiel ein Hotelgast kommt und sagt, ich heiße so und so, ja, und dieses Hotel hat den Verdacht, dass dieser Geist eigentlich nicht so und so heißt. Da kann man das polizeilich ermitteln. Ja? Man kann sozusagen seine Fotografie sehen, man kann seinen genetischen Abdruck überprüfen und so weiter. Das heißt, die Identifizierung und Authentifizierung eines Namens geschieht durch den Körper. Die körperlichen Merkmale und nicht die geistigen werden benutzt dazu, die Identität des Einzelnen festzustellen. Wenn aber ich jetzt annehmen soll, dass es dieses Verhältnis zwischen Körper und Geist 1:1 Verhältnis nicht mehr existiert. Das heißt, die Identifizierung des Geistes durch den Körper ist nicht mehr möglich. Ich kann nicht mehr sagen, welcher Geist in mir lebt. Ja? Und deswegen kann ich auch nicht sagen, wer eigentlich spricht. Und diese ganzen polizeilichen Maßnahmen erweisen sich als unmöglich. Ja? Man kann einen Gast nicht festnageln auf diese Weise. Und dann fragt sich Kardec, na gut, wenn ich zum Beispiel einen Geist rufe und dieser Geist einen Namen gibt, sagt, ich heiße Marcel zum Beispiel. Was das eigentlich bedeutet? Heißt er wirklich Marcel? Vielleicht heißt er Jean und nicht Marcel, gibt sich nur für Marcel aus. Da sagt er, ja gut, aber grundsätzlich muss man sagen, alle Namen sind simulierte und erfundene Namen. Weil die Geister haben keinen Namen. Was ist der Name? Ja, der Name ist etwas, was wir einem Körper geben. Ja, das ist so ein Körper, der heißt Jean, und das ist der Körper, der heißt Marcel. Und da kommen unterschiedliche Geister und nehmen diese Körper als Medium in Anspruch. Wie heißen sie dann? Sie können nicht mehr Jean oder Marcel heißen. Es gibt keinen Geist, das heißt Jean oder Marcel. Sondern sie sind im Grunde namenlos. Das heißt, sagt er, die Geister erfinden die Namen eigentlich, unter denen sie erscheinen. Sie geben sich einen Namen, erscheinen unter diesem Namen, markieren ihre Präsenz dadurch. Kann das alles wechseln, ja? Zum Beispiel, ein Geist erscheint mal als Marcel, mal als Jean. Ja? Und noch mehr. Er sagt, auch vornehme Geister, auch wie in der Französischen Akademie, können sich auch vertreten. Zum Beispiel, man kann sich vertreten lassen durch einen niedrigen Geist, der macht Witze. Man kann sich vertreten aber für einen höheren Geist. Zum Beispiel, ein Geist ist durch die Frage überfordert. Man stellt ihm eine schwierige Frage, zum Beispiel, was ist der Sinn des Seins? So eine heideggerische Frage, oder eine ontologische Differenz. Da fühlt sich verlegen und wendet sich auf einen höheren Geist, ja, der mehr Informationen darüber hat, mehr Einsicht und bessere Sprache, ja, bessere Erkenntnisse der heideggerischen Philosophie, weil die Geister sind auch nicht total informiert. Ja. Gut. Dann kommt dieser vornehme Geist, also noch vornehmer Geist, und belehrt sich. Reagiert aber auf den gleichen Namen. Zum Beispiel, dieser Marcel sagt, ich belehre sich nächstes Mal über die ontologische Differenz. Also, organisierst du nächstes Mal eine spiritistische Seance, rufst diesen Marcel, statt Marcel kommt aber ein Spezialist, ja, für die heideggerische Philosophie, und der belehrt dich in seinem Namen. Das ist keine schlechte Tat, das ist eine gute Tat. Ja. Da wird jetzt diese Simulation in Übernahme des falschen Namens nicht gemacht, um dich, um bloß Witze zu reißen und dich zu, sozusagen zu verführen, sondern es wird benutzt, um dich besser zu belehren, also zum guten Zweck. Allerdings ist die Mystifikation vorhanden. Ja? Die ist nicht schlimm, aber die ist vorhanden. Das heißt, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben, die Körper, die Geister durch die Körper zu identifizieren, können wir nicht wissen, welche Namen sie sind. Sie können sprachlich auch nicht identifizieren. Wir können vielleicht sprachlich identifizieren, nicht für lange Zeit. Wir können auch nicht genau wissen, welche Sprache wir benutzen und so weiter. Wir kommen in sehr, sehr viele schwierige Probleme. Ich würde sagen, das sind die Probleme des Cyberspace, ja, nicht wahr? Wenn man es schon will. Wenn man sich in Cyberspace im Internet meldet, das ist genau das gleiche Problem. Ja? Man erfindet eine Identität, spielt mit dieser Identität. Wenn ich mit einer anderen spreche im Cyberspace, weiß ich eigentlich nicht, ob ein Mann ist oder eine Frau, welches Alter und so weiter, das kann man alles simulieren. Das heißt, diese ganze Problematik der Geisterwelt ist im Grunde die Problematik des Cyberspace, die Problematik des Internets. Das heißt, eines Raumes, in dem eine körperliche Festlegung nicht möglich ist. Das ist die Problematik Matrix. Ja? Um auf diese Diskussion über Matrix zurückzukommen, ich glaube, viele haben an dieser Diskussion, waren bei dieser Diskussion dabei oder haben den Film gesehen. Was passiert in diesem Film? Genau das Gleiche. Man kann sozusagen unzählige Geister und Entitäten erfinden. Allerdings sind die Autoren des Filmes immer noch kartesianisch und glauben, dass es möglich ist, durch den Körper den Geist zu erreichen. Ja, diese Maschinen vernichten ihre Gegner dadurch, dass sie diese Gegner entsimulieren und irgendwann ihr Körper zu ihrem Körper kommen, eliminieren diesen Körper und mit diesem Körper wird die Identität des mit diesem Körper verbundenen Geistes auch eliminiert. Nur bei einem radikalen Modell wie spiritistischem geht es nicht. Weil es gibt eine unzählige Ansammlung der Körper, jeder Körper kann in Anspruch genommen werden. Und wenn ich einen Körper vernichte, kann mein Geist einen anderen in Anspruch nehmen. Das ist ja dann kein Problem. Das heißt, in einem radikal gedachten Cyberspace haben wir die gleiche absolute Simulationsmöglichkeit, also totale Simulationsmöglichkeit, wie bei Spiritismus. Das heißt, eine unbegrenzte Möglichkeit, der körperliche Existenz herzustellen, zu simulieren, zu verändern, anders zu besetzen und in eine andere Verbindung mit der Botschaft zu bringen. Das ist sozusagen eine Seite der Geschichte, die mir wichtig zu sein erscheint, außer der dieser Kritik an Descartes, aber gleichzeitig damit sehr eng verbunden. In diesem Sinne, Cyberspace präsentiert sich als eine Materialisierung der Innenwelt. Ja, wir können sagen, dass unsere Innenwelt als Innenwelt, Innenwelt der Geister wird materialisiert im Cyberspace, wird materialisiert im Netz. Und wir bekommen dann die gleichen Probleme der Besessenheit und der Form der Besessenheit. Man kann sagen, dass der Cyberspace either Space der Besessenheit oder Spiritismus generell. Oder Spiritismus ist verstanden als Besessenheit, System der Besessenheit. Und Simulation. Und dieser Raum der Besessenheit und Simulation ist von Anfang an unserer Innenwelt gewesen. Sozusagen, wir leben in Cyberspace von Anfang an, weil unser Kopf ist ein Cyberspace. Und unser Körper wird immer schon von verschiedenen Geistern in Anspruch genommen, im Schlaf oder im Wachenzustand. Und wir finden nun die technische Möglichkeit dann, diese Realität technisch umzusetzen. Ist es aber so, bekommen wir eine weitere Reihe der Probleme, die ich jetzt anschneiden kann, die wir in nächster Woche diskutieren werden. Das heißt, die Grenzen der Simulation und die Grenzen der Besessenheit. Und diese Problematik der Grenzen der Simulation und der Grenzen der Besessenheit ist die eigentlich mediale Problematik. Denn die zweite Frage, und das ist die mediale Frage schlechthin, und das ist die Frage, mit der der Medienteil dieses Medienbuches eigentlich beginnt, ist die Frage, wie können wir unterscheiden zwischen einer Geisteshandlung und medialen Handlung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, die Frage stellt sich folgendermaßen, ich bin zum Beispiel ein niedriger Nicht-Geist, sondern Körper. Als Körper nicht mit vielen Fähigkeiten ausgestattet. Und da sagt Kardec, das muss man schon sagen, ja? Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Körper, auch unterschiedliche Gehirn, auch unterschiedliche Bildung. Und Bildung hat auch etwas zu tun mit den Fähigkeiten der Sprache. Die Sprache, sagt er, ist zum Beispiel kein bloß geistiger, sondern physikalischer Prozess. Sprache ist ein Medium. Sprache ist ein Medium, Teil des Menschen. Zum Beispiel, ich als Mensch bin gut gebildet. Was das bedeutet? Das bedeutet, ich beherrsche viele Sprachen, sagen wir, außer meiner eigenen Sprache, kann Englisch, Französisch oder was auch immer. Latein, Griechisch. In der Zeit. Ich kann gut artikulieren. Ich kann Fremdwörter richtig benutzen. Ich habe Heidegger gelesen und vieles anderes mehr. Das heißt, ich kenne auch dieses Vokabular. Ja, als Medium. Und das bedeutet als Körper. Das heißt, ich habe als Mensch nicht nur physikalischen Körper, sondern einen Sprachkörper. Und da sagt ja auch gerade, Sprachkörper als Körper ist Teil meines Körpers. Das ist nicht Teil meines Geistes. Teil meines Geistes ist die Botschaft. Aber meine Sprache ist halt meine Sprache. Es ist mein Sprachgott. Na gut, wenn also ein Geist kommt und eine vornehme Sprache spricht, dann welche Sprache ist das hier eigentlich? Ist das seine Sprache, die vornehm ist? Oder es handelt sich um meine Fähigkeit, das, was er sagt, vornehm auszudrücken, weil ich die richtige Sprachmaschine im Welt halte. Eben eine vornehme Sprachmaschine. Und diese gut geölte vornehme Sprachmaschine macht auch seine idiotischen Botschaften sozusagen, gibt ihm gute Erwartungen. Man kann aber auch anders sein. Dass zum Beispiel ein Hörgeist eine niedrige Sprachmaschine benutzt. Also zum Beispiel die Sprachmaschine eines ungebildeten Menschen, dass sie nicht richtig ausdrücken kann. Und dann sieht das, was dieser vornehme Geist auch sagt, ziemlich bescheuert aus. Ja? Oder eben witzig, bloß witzig, ja, oder verwirrt. Dabei ist dieser vornehme Geist schon durchaus vornehm. Das Problem ist aber, dass er eine Maschine, in diesem Sinne einen Körper und eine Sprachmaschine zur Verfügung bekommen hat, die seinen Zwecken eigentlich nicht entspricht. Deswegen sagt er, generell kann man schon merken, dass die Geister es vorziehen, mit sehr gut gebildeten Menschen zu tun. Ja? Und so kann man merken, dass die spiritistischen Seancen meistens in vornehmen, gebildeten Kreisen stattfinden, weil die Geister eher gut ausgebildete Sprachmaschinen benutzen für diese Bekundungen. Allerdings gibt es zum Beispiel auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel Klopfgeister, wir werden noch darüber sprechen. Die sind zum Beispiel auf eine entwickelte, gebildete französische Sprache nicht angewiesen, weil sie klopfen nur. Und dann benutzen sie auch niedrige Körper. Das heißt, man kann unter Umständen auch nicht gut geformte Maschinen und nicht gut entwickelte Maschinengenerationen sozusagen benutzen, um relativ komplizierte Botschaften zu vermitteln, wenn man die Technik dieser Maschinen anpasst. Und das führt dazu, dass viele ungebildete Leute, die sozusagen scheinbar zu nichts taugen, plötzlich zu Medien werden. Ja, das erleben wir auch immer wieder. Wir erleben immer wieder, dass plötzlich diese Medialität dazu führt, dass Menschen, die gar nicht gebildet sind, plötzlich in einer sehr gebildeten Sprache beginnen zu sprechen, die sie selbst nicht verstehen. Das bedeutet, dass von der Natur her bei ihnen ein Körper vorhanden ist, der sich nur durch die Bildung nicht aktiviert hat, aber ist schon vorhanden von der Natur her. Wir können also naturgegebenen und entwickelten Sprachkörper unterscheiden. Und dann können die Geister diese verborgenen Möglichkeiten aktualisieren und etwas sagen, was dieser Mensch ansonsten nicht sagt. Ja? Wir haben also ein sehr, sehr kompliziertes, verworrenes Bild hier bei dieser Geschichte. Wir haben erstens immense Schwierigkeiten in der Unterscheidung der Geister voneinander. Und wir haben immense Schwierigkeiten in der Unterscheidung zwischen der Form einer Mitteilung, die auch durchaus der Inhalt bestimmt im weitesten Sinne des Wortes. Form einer Mitteilung zuzuschreiben. Sollen wir diese Form der Mitteilung dem Körper zuschreiben, der als medialer Körper dient? Oder sollen wir diese Form dem Geist zuschreiben, der diese Form für sich ausgewählt hat, als die adäquate Form seiner Mitteilung? Wir müssen also fähig sein, die mediendiktierte Form von der botschaftdiktierten Form zu unterscheiden und diese Einflüsse und diese Figuren auseinanderzuhalten. Das ist aber extrem schwierig. Ja? Und die wissenschaftliche Aufgabe des Spiritismus ist eben, diese Frage aufzuwerfen und zu untersuchen, welche Formelemente mediendiktiert werden und welche Formelemente geisterdiktiert werden und welche Mittel wir haben, voneinander zu unterscheiden. Und das ist offensichtlich eine Fragestellung, die extrem aktuell ist, ja, nicht wahr? Und eigentlich die Fragestellung des Netzes und der Cyber-Zivilisation ist. Ja gut, damit bin ich vorläufig am Ende dessen, was ich ja heute sagen wollte. Im Weiteren, nächste Woche versuche ich eben diese Problematik der medial diktierten Form, von der geistesdiktierten Form, und dann kommen wir zur Diskussion in der zweiten Hälfte.